Den Text im Lukas-Evangelium vorgegeben, der ist recht bekannt. Lukas 15, was steht da? Die Bibel kundigen. Genau, das wissen wenigstens die Älteren. Da ist dieses berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo man heute sagt, eigentlich ist es ein Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Ich habe an diesem Gleichnis viel gelernt von dem Arzt, der darüber mal einen Vortrag gehalten hat. Und uns, das war eine ganze Reihe von Mitarbeitern, damit ein Feld geöffnet hat, nämlich therapeutische Tipps in der Bibel. Keine Ahnung warum, aber ich denke, vor lauter Respekt vor Gottes Wort habe ich bis dahin gar nicht mal so zu denken gewagt. Und ich habe bis dahin eben auch leider viel praktische Hilfestellung versäumt. Und dann hat er uns gezeigt, dass in diesem Gleichnis 15 Schritte, also 15 therapeutische Schritte im Verhalten des Vaters zu finden sind, die letzten Endes dazu geführt haben, dass der Sohn wieder auf den richtigen Weg kommt und der Zweite auch nicht verloren bleiben muss. Ich habe daraufhin meine ganze Bibel nochmal neu nach therapeutischen Gesichtspunkten oder unter therapeutischen Gesichtspunkten gelesen und habe wirklich viel gelernt. Das empfehle ich mal, und wer da meint, der braucht Hilfestellung, der kann sich an mich wenden, da ist dann meine Einzelunterweisung. Aber das ist nicht das Einzige, was in diesem Kapitel steht, weil dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn erst im zweiten Teil von Lukas 15 steht. Und unser Text heute sind die ersten 10 Verse. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und ist mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis. Und da kommen wir gleich dazu. Ich erkläre das erstmal, wir haben ja unter uns Leute, die nicht unbedingt mit den ganzen biblischen Begriffen vertraut sind. Es nahten aber zu ihm. Dieser ihm ist wer? Das ist eine wichtige Sache. Das war etwas, was ich auch zu lernen hatte. Einer meiner ersten Mentoren hatte lange Zeit mit mir deswegen Stress, weil er gesagt hat, du rennst ständig den Leuten hinterher. Hör auf damit. Oder zeige mir in der Bibel, wem Jesus nachgelaufen ist. Ist mir spontan erstmal niemand eingefallen. Wir lesen immer, dass die Leute zu ihm gekommen sind. Und das ist tatsächlich so, dass eine der wichtigen Dinge, die wir als Gläubige auch beachten sollten. Wir müssen das Evangelium, wir müssen also die Botschaft von Jesus Christus nicht Menschen hinterhertragen oder aufdrücken. Es gehört dazu, dass wir das leben und dass wir warten, wer bereit ist, sich das zu holen. Und dann sind das oft Menschen, mit denen man ehrlich rechnet. Das ist die zweite echte Herausforderung. Es nahten sich zu ihm alle Zöllner und Sünder. Das ist ein ganzer Haufen. Und wenn er heißt alle Zöllner und Sünder, dann heißt es nicht alle Zöllner und Sünder der Welt. Zöllner war so eine Umschreibung von ungerechten Menschen. Kann man heute auch noch so sehen. Es gibt auch ganz nette dazwischen, aber ich habe relativ viel Erfahrung mit Zöllnern gemacht. Wenn man wenn man Korruption in einen Berufsstand hineinfressen würde, dann würde man wahrscheinlich auch heute noch dort landen. Krass, was man dort erlebt. Da steht groß an der Grenze, melden Sie bitte, wenn Sie ungerechtfertigt oder unrecht behandelt werden, bei der Nummer. Und dann sitzt der Mensch lachend daneben und sagt, melden Sie sich doch. In deiner Landessprache natürlich. Ich lasse Sie hier erst vor, wenn ich das und das und das auf dem Auto gekriegt habe. Dann gibst du ihm das irgendwann zähneknirschend, weil du nach 6 Stunden Warten einfach satt bist. Dann fährst du 150 Meter und dann hält dich der Nächste an, der Kollege, und fordert das Nächste, weil er gesehen hat, du bist doch erpressbar geworden. Und so läuft das an vielen Stellen der Welt. In Deutschland läuft es ein bisschen netter. Da wirst du verwandt. Es nahten sich zu Jesus alle Zöllner und Sünder. Das heißt also, die Leute, mit denen man offiziell hier nicht in Verbindung ist. Und das sage ich, ihr Lieben, das ist die zweite Herausforderung für Christen, für verantwortliche Mitarbeiter in den Gemeinden. Wenn du das Evangelium lebst und wenn du einen einladenden Lebensstil hast, rechne damit, dass die Leute kommen, wofür du keinen Beifall hast. Das ist wirklich wichtig. Man macht große Kongresse, wie man die Führungskräfte erreicht und wie man die Gremien der Gesellschaft christlich beeinflusst. Vergesst diese Dinge. Das Evangelium hat einen anderen Fokus. Es kümmert sich um die Menschen, die das Wort Gottes hören wollen. Und das sind nun mal diejenigen, die auf irgendeine Weise bei anderen durchgefallen sind. Das können die Ausländer sein, das können Suchtkranken sein, das können die Leute mit Schulden sein, das können welche sein mit psychischen Problemen, ist egal. Wenn sie kommen, um Jesus zu hören, dann sind sie dort richtig. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen. Muss man gleich wieder 3 Worte erklären. Was sind Pharisäer? Das war damals eine ganz fromme jüdische Sekte. Heute würde man sie vielleicht Evangelikale nennen oder Pietisten. Und die Schriftgelehrten, das sind anders theologisch gebildete. Mohren, das ist auch ein Wort, was man heutzutage kaum noch verwendet. Das bedeutet so viel wie meckern oder so aufregen. Und sagten, der dem Sünder offen ist mit ihm. Nun muss man sich dazu vergewissern, dass das für Juden tatsächlich eine Regel gab und gibt bis heute noch, dass man mit einem ungerechten Menschen, mit einem Sünder, nicht Tischgemeinschaft hat. Das ist heute ganz weg. Das hat auch ein Stück zu tun mit unserer Subkultur. Heute treffen sich in den Kneipen sowieso immer nur die Leute, die miteinander zusammenpassen. Da gibt es die Dönerbude, wo nachts die Salafisten sich treffen. Und da gibt es die Kneipe, wo die Rocker oder die Dealer sich treffen. Und da gibt es so Subkulturen, wo sich diejenigen zusammenfinden, die sowieso miteinander zu tun haben. Wir müssen bedenken, in der damaligen Zeit und auch heute noch im Orient ist es so, da kannst du nicht nehmen, wenn du willst, sondern da nimmst du, wenn du kriegst. Wer unterwegs ist, braucht irgendwo Gastfreundschaft. Und da war es dann natürlich auch ein Affront, wenn die Juden gesagt haben, nee, mit einem Samariter oder mit sonst irgendjemandem werden wir nicht essen. Das war eine gesellschaftliche Verachtung. Und diese Probleme gibt es ja heute noch, dass die einen mit den anderen möglichst wenig zu tun haben wollen. Die Palästinenser regen sich über die Juden auf und die Juden über die Palästinenser. Und so kann keiner mit dem anderen Gemeinschaft halten. Und so war das auch damals. Und so ist es auch heute. Ich erinnere daran, ich war ungefähr ein Jahr lang in Cancun, 1985 zugezogen. Dann ist ein Handwerker, mit dem ich zu tun hatte, auf mich zugekommen und hat gesagt, ich möchte mal wissen, was mit dir nicht stimmt. Du bist nur mit den ganzen Säufern hier zusammen. Du musst ja selber ein Ding an der Klatsche haben. Das wird bis heute ähnlich gesehen. Wenn wir uns um Suchtkranke kümmern, dann muss es ein Problem bei uns geben. Wenn wir uns um Ausländer kümmern, dann sind wir wieder auf irgendeine Weise unpassend und haben vielleicht irgendwelche kriminellen Geschichten. Und wenn wir uns um Polen kümmern, dann wird es kein Wunder sein, dass wir auch klauen. So ist bis heute das geblieben und so hat man bestimmte Vorstellungen, wie sich jemand verhalten soll. Und Jesus antwortet, er sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn es gefunden hat, so legt es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, welche der Buße nicht bedürfen. Ich frage mich immer, wenn einer die Nachbarn und Freunde zusammenruft, da gibt es ja normalerweise ein Essen. Wahrscheinlich schlachtet man dafür ein Schaf. Er will mal gerade nicht das frisch gesuchte oder frisch gefundene geschlachtet haben. Aber das ist so diese kleine Besonderheit, die da drin steht. Bin ich mir sicher, dass die Leute so weitergedacht haben. Und diese Frage gestellt haben. Wenn einer ein Fest macht, wegen einem einzigen, wegen einem Prozent, was wieder gefunden worden ist, wer muss denn dann daran glauben? Wer von euch, sagt er, er sagt das den Schriftgelehrten und Pharisäern, das sagt natürlich nicht den Zöllnern und Sündern, die waren in der Regel gar nicht so begütert, dass die 99 Schafe und 100 Schafe gehabt hätten, die anderen schon. Wer von euch lässt nicht und sucht, was ihm gehört? Welche Botschaft ist da drin?
Na, er möchte.
Wir haben in Schweden ein Hilfsgüterlager und am Eingang, an der Pforte von diesem Gelände, ist der Treff der Schweder Hardcore-Rocker. Und die haben als ihr Signum, als Zeichen, Most Hated One Person. Das meistgehasste Prozent, so sehen sie sich. Jedes Mal, wenn ich das Ding sehe, dann habe ich eine große Liebe zu diesen Jungs. Weil es erinnert mich jedes Mal an diese Geschichte. Normalerweise müsste man unten drunter schreiben, Most Beloved Person, die am meisten geliebten. Das ist nämlich das offensichtlich verlorene Prozent. Die haben sich auch selber verloren gegeben. Die denken, sie sind sowieso von der Gesellschaft ausgegrenzt. Dann müssen sie wenigstens unter sich zusammenhalten. 1%, 1 von 100. Wer achtet schon drauf? Naja, vielleicht bei den Wahlen mal, wenn es gerade um so den Einzug in ein Parlament geht oder nicht, da zählt man mal die einzelnen Stimmen und ruft sie sogar mal nach. Ansonsten 1%. Kann man doch darauf verzichten. Ohne Bedeutung. Für Gott ist das anders. Für Gott ist das 1% Verlorener. Und das meint hier die offensichtlich Verlorenen. So wichtig, dass er die Antwort lässt. Das ist die Botschaft für Tönnies. Wirklich, ganz klar. Gerade die, die für sich selber keine Hoffnung mehr sehen, sind die, die Gott in seinem Fokus hat. Und die er retten will. Die er gerettet haben will. Nicht retten will, das hört sich so aktivistisch an. Gerettet sehen, so ist das vielleicht der richtige Ausdruck. Aber er macht sich selber auf den Weg. Wenn er es sucht und wenn er es gefunden hat, legt er sich auf die Schulter und trägt. Macht man normalerweise nicht. Sabi hat heute früh zwei Schafe mit eingefangen. Einer hat sich dabei noch den Rücken verdreht, alleine beim Fangen. Wenn man dann sagen würde, nimm es mal auf die Schulter und bring es bis nach Hause. Und damals muss man bedenken, ich habe das in Afrika gesehen, wie das ist. Das ist nicht wie bei uns, der Stall und daneben gleich eingezäunt. Sondern da gehen sie wandern mit ihrer Schafherde. Da werden die abends irgendwo eingepfercht, damit möglichst keine wilden Tiere Zugriff haben. Aber, und von dort werden sie dann auch irgendwann wieder weitergetrieben in den sicheren Stall. Und dann zählt es und eins fehlt. Und dann geht der Hirte und sucht, wo er das eine findet. Und wenn es gefunden hat, nimmt es auf die Schulter und trägt es. Warum? Nein, damit es nicht nochmal verloren geht. Es gibt ein wunderbares Lied, das empfehle ich nachher, ich werde das mal vorstellen. Trägst du mich her? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Trägst du mich her, wenn ich müde werde? Es gibt solche Zeiten in unserem Leben. Da können wir selber nicht mehr. Ich erinnere mich immer jetzt bei meinen Enkeln wieder oder wenn wir so Gäste haben mit kleinen Kindern. Ich erinnere mich an meine eigene Zeit. Wir haben in unserer Familie immer ewige Spaziergänge gemacht. Was war das qualvoll? Empfand ich. Ich hatte keine Lust mehr. Die Erwachsenen merken gar nicht, die machen einen Schritt und als Kind musste fünf machen, um dieselbe Strecke zurückzulegen. Und bei 500 hast du schon 2.500 oder 3, weil die dann immer kürzer werden. 2.000. Das ist mühsam. Trägst du mich her? Es gibt solche Zeiten in unserem Leben, da sind wir müde, da können wir das nicht mehr aushalten und nicht mehr mit anderen Schritt halten. Gott sei Dank. Gott sagt dann, ich weiß nicht mehr zusammen. Hast schließlich den Anschluss verpasst, muss ich irgendwie jetzt nachholen. Warum nimmt auf die Schulter und bringt nach Hause. Ich wünsche, das ist tatsächlich auch die Aufgabe des Hirtenamtes, des Leiters einer Gemeinde, dass er dieses Herz und diese Bereitschaft behält. Ich sage das mal den jungen Leuten, die noch in ihre Berufen hineinwachsen. Das musst du wissen. Wenn Gott dich gebrauchen soll als Hirte für andere, dann musst du diese Belastung auf dich nehmen, dass du den anderen auch mal eine Zeit lang schleppst. Und ich sage euch mal was. Das sind so Dinge, über die liest man nämlich normalerweise weg. Wann geht denn der Hirte? Wann sucht er denn das verloren? Wenn er seinen Job auch schon hat. Wenn er selber auch schon müde ist. Wenn er auch schon keine Lust mehr hat, noch zusätzlichen Schritt zu machen. Weil er den ganzen Tag unterwegs war und sich ordentlich gekümmert hat. Das bedeutet für uns, und deswegen fürchte ich, haben das die Pharisäer gar nicht so gerne gehört, auch diese Erklärung nicht so gerne gehört. Und ich frage mich, ob die Jünger das gerne gehört haben. Weil das natürlich, wenn Jesus solches Beispiel gibt, zeigt, welche Herausforderungen die Nachfolge Jesu mit sich bringt. Es ist nicht easy. Es ist nicht so, dass man sagen kann, naja, lass dich mit Gott ein und dann sind alle Probleme wie weggeblasen. Es gibt neue Herausforderungen, es gibt andere Herausforderungen, es gibt wiederum Schwierigkeiten. Aber ein Unterschied. Es werden dabei Menschen gerettet. Das dürfen wir nicht vergessen. das ist das, was er will. Und dann geht es noch weiter. Oder welche Frau? Die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht freudig mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren habe. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Muss man wieder was erklären. Eine Drachme ist umgerechnet ungefähr ein Tageslohn, also für diejenigen, die voll beschäftigt sind, über den Daumen, sagen wir 50 bis 100 Euro. Zu verlieren ist schon nicht ein Pappenspiel. 1 Euro oder gar 1 Cent verlieren, naja, da braucht man sich heute kaum noch. 100 ist schon viel. Wenn man den ganzen Tag sich mühen muss, um so viel zu verdienen, dann kann man schon ein paar Stunden suchen. Diese zweite Geschichte sagt uns was. Warum erzählt Jesus 2 Geschichten, die doch ziemlich ähnlich sind?
Ja,
denke ich wirklich.
Ja, Frauen suchen ja noch
in den Suchen. Ja, das sind
nur ihre Freundinnen.
Das
kann man gleich nachvollziehen.
Da wird gleich ein Hausputz draus gemacht. Also, für mich ist auch das Beeindruckende, dass 2 Geschichten eigentlich mit identischer Botschaft gemacht werden. Und die Bedeutung für mich heißt, dieses intensive Suchen nach Verlorenen ist nicht nur die Sache von Gemeindeleitern oder von Brüdern, Männern, sondern tatsächlich auch von Frauen. Und hier kommen die beiden Seiten Gottes zum Tragen. Viele Leute denken Gewohnheit, dass Gott ein Mann sein muss. Aber es heißt, Gott schuf den Menschen sich zum Bild. Und der Mensch ist die Einheit von Mann und Frau. Das heißt, Gott hat immer von beiden die Wesenszüge in sich. Er wird Vater genannt und gleichzeitig heißt es, wie einen, den seine Mutter tröstet. So verhält sich Gott. Dieses Bewusstsein ist nicht automatisch bei den Gläubigen. Da wird fast immer aus einer Tradition heraus die männliche Seite für bedeutsamer gehalten. Und dass Gott an dieser Stelle ausdrücklich 2 Geschlechter bezeichnet, zeigt, dass es erstens nichts Wichtigeres gibt, als Sünder zur Rettung zu bringen, zur Buße zu bewegen. Der ganze Himmel ist darüber in Bewegung. Ich bin ja in einer diakonisch-missionarischen Arbeit groß geworden. Dort hat mein Dienst angefangen und da vollzieht er sich heute noch. Diakonisch-missionarisch bedeutet, dass man sowohl ganz praktisch sich um die sozialen Probleme bemüht, aber dass die missionarische Ausrichtung, nämlich Menschen zur Versöhnung mit Gott zu führen, der drin eigentlich ist. Das, in diesem Dienst stehen wir ausdrücklich als Männer und Frauen. Deswegen nicht nur die Jungen. Männer sind hier wichtig, sondern auch die Mädchen. Deswegen sollten wir immer aufpassen, weil das, was wir hier hören, ist Lernen für das Leben. Das ist das, was Jesus damals seinen Leuten gesagt hat, und das gilt bis heute noch. Und das Interessante, das, was wir hier auf der Erde tun, hat Auswirkungen im Himmel, nicht nur umgedreht. Wir beten normalerweise jeden Sonntag, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Das im Himmel geschieht Gottes Wille vollständig. Da gibt es keine Feinde oder keine widersetzlichen Engel oder sowas. Die sind längst an einem anderen Platz. Auf der Erde ist es anders. Da gibt es dieses Zwischenreich. In der Hölle ist es ganz anders. Da ist nur das alles gegen Gott gerichtet. Aber hier auf der Erde gibt es diese beiden Einflusssphären. Das, was auf der Erde passiert, hat aber Rückwirkungen auch in den Himmel. Das heißt in Offenbarung zum Beispiel an einer Stelle, da entstand ein Schweigen im Himmel bei einer halben Stunde. Dinge, die auf der Erde passiert sind, waren so schlimm, dass es sogar den Engeln die Sprache und den Lobpreis verschlagen hat. Das kommt noch. Solche Situationen kommen noch. Im Moment ist noch Zeit, Freude im Himmel auszulösen. Auch das muss uns bewusst sein. Unser Leben auf der Erde hat so ein Gewicht, dass es im Himmel Freude auslösen kann. Und zwar dann, wenn wir helfen, dass Menschen aus ihrer Verlorenheit zu Gott finden. Das bedeutet nämlich, wenn jemand Buße tut. Buße ist so ein Wort, das man heutzutage auch schon wieder erklären muss. Heißt, zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückzufinden. Dazu erleben sind wir jeden Sonntag zusammen und sollten uns auch im Laufe der Woche gegenseitig ermuntern, dass wir nicht vergessen, dass das unsere hauptsächliche Aufgabe ist, Freude im Himmel auszulösen, dadurch, dass wir Menschen nachgehen, die zu diesem einen Prozent gehören, die Gott gerettet haben.